Guten Morgen. Guten Morgen zusammen erstmal. Ja, ich freue mich immer hierher zu kommen. Ich habe diesmal meine Frau mitgebracht. Die wollte auch gerne mal nach Issum. Ist ja auch alles keine Weltreise hier am Niederrhein. Und ihr habt erstmal großes Lob für die schöne Herbstdeko. Das ist fantastisch. Man sieht das wirklich selten. Irgendeiner muss sich da immer drum kümmern und muss so das florale Element dabei immer so im Auge behalten. Und von Grüße habe ich jetzt von Pastor Louis gar nicht mitgebracht, aber ihr seht ihn ja sowieso am Mittwoch dann wieder, wie gerade angekündigt. Ja, und vielen Dank, Victoria, für die gute Einführung und die Einleitung in dieses Thema. Und möchte gerne den Kollegen, sagst du mir deinen Vornamen noch einmal? Den Rudi. Rudi, bitten, einmal das erste Chart einzuspielen. Vielen Dank. Denn wir haben uns ja im Juni zuletzt gesehen, das ist jetzt auch schon wieder 5, 6 Monate her, ein halbes Jährchen. Und wir haben damals gemeinsam darüber nachgedacht, über das Thema Freundschaft. Weil das ja letztendlich uns alle immer betrifft, immer aus der Perspektive Freundschaft unter Christen, aber auch Freundschaft mit Leuten, die Jesus eben noch nicht kennen. Und ich habe mal darüber nachgedacht, wie das eigentlich im Alten Testament, in der Bibel, an dem klassischen Beispiel von der Freundschaft zwischen Jonathan und David ausschaut. Und wir haben so ein bisschen mal in das Leben dieser beiden Männer hineingeschaut, wie David damals so an den voller Erwartung an den Königshof kam, weil Saul ihn geholt hatte, und wie er dann die Familie einfach aufgemischt hat. Mit Michael, der Tochter, und ihrem Bruder wiederum Jonathan. Und die beiden haben wirklich gute Freundschaft geschlossen. Und diese Freundschaft war gekennzeichnet von einigen Elementen. Und ich habe die, können die hier zusammenfassend nochmal lesen, ohne jetzt auf jede Stelle einzugehen. Denn daran wollen wir ja eigentlich nur anknüpfen heute. Freundschaft setzt sich über kulturelle und soziale Grenzen hinweg. Weil die beiden Freunde ja aus unterschiedlichen sozialen Herkünften stammen. Der Hirtenjunge, auf der anderen Seite der Königssohn. Freundschaft soll verbindlich und dauerhaft sein, haben wir gesagt. Ja, die beiden schließen einen Bund, daran konnte man es sehen. Und in der Freundschaft offenbart man etwas von sich selbst. Darüber müssen wir heute auch noch mal etwas länger nachdenken, was das bedeutet, im Umgang mit meinen Freunden mein eigenes Herz zu öffnen. Vielleicht auch die Herzenskammern, die normalerweise verborgen sind und in die ich nicht jeden immer so gerne reinschauen lasse auf Anhieb. Der Jonathan hatte damals seinem Freund David seine Kriegsausrüstung überlassen. Daran haben wir das so etwas festgemacht. In dem vierten Punkt Freundschaft und fünfter auch, Freundschaft ist erfinderisch in der praktischen Hilfe und sie verpflichtet dazu, füreinander einzustehen und einander zu verteidigen. Damals war ja dieses Beispiel, David musste flüchten, weil er Ungemach befürchtete. Der König Saul sah in ihn einen zukünftigen Konkurrenten und wollte ihn natürlich kalt machen und in die Pfanne hauen und auch verfolgen. Und David war auf der Flucht und Jonathan hielt ihm aber die Treue und hat mit ihm so kleine Tricks vereinbart, zu sagen, du musst flüchten oder du kannst herkommen. Und letztendlich haben sie sich beide unter Tränen miteinander voneinander verabschiedet. Das wurde auch in der Kunst immer wieder, ich glaube bei Rembrandt auch verarbeitet, wie David sich von Jonathan oder Jonathan von David verabschiedet. Und der schöne Begriff im Alten Testament, und sie stärkten einander ihre Hände in Gott, das ist ein schönes Beispiel dafür und da wollen wir heute auch drüber sprechen. Wie kann ich bei meinem Mitbruder und meiner Mitschwester, wie können wir einander im Glauben stärken? Rudi, einmal das nächste Chart. Als Einleitung nochmal oder als Hinweis zu heute: Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Das ist irgendwie eine klasse Aussage und wir müssen uns immer fragen, inwieweit ich mit meinen Freunden, inwieweit wir diesem auch nachkommen. Ist das nur für Fun und Freizeit gedacht oder können wir einander in der Not füreinander einstehen? Bei den drei Freunden von Hiob wurde ja sehr gebeutelt und geprüft, weil er nicht verstanden hatte, dass Satan direkt mit mit Gott eine Wette ab, so eine Art Wette abgeschlossen hatte, so eine Art Vereinbarung getroffen hat. Der arme Hiob musste dann darunter leiden und musste sehen, wie sein Vermögen, seine Würde, seine Gesundheit, seine Familienverhältnisse nach und nach zerklüftet sind und zerrissen sind und weggebrochen sind. Und dann hadert er mit Gott. Und seine Freunde waren bei ihm. Und eigentlich waren seine Freunde auch sicherlich so aus seinem Holz geschnitzt. Und sie standen zu ihm. Sie hatten auch nicht immer, sie waren nicht immer komplett so seiner Meinung. Und sie haben durch ihre Art es geschafft, Hiob zu einem Punkt zu führen, nämlich dazu, dass Hiob irgendwann mal aufhörte, Gott zu verklagen und zu verurteilen für die Misere, die er durchmachen musste, und hat letztendlich Gottes Größe anerkennen müssen. Freunde von Hiob wurden immer so ein bisschen kritisch betrachtet, dass sie ihm nicht richtig helfen konnten. Er sagt auch manchmal, er sei so leidiger Helfer und Ratgeber, aber am Ende spielten sie eine bedeutende Rolle, das wünsche ich uns auch. Und wenn wir in das nächste Chart einmal blicken, ich habe immer lange darüber nachgedacht, wie man das ausdrückt. Man sagt ja immer, Gegensätze ziehen sich an. Und bei Partnerschaften zwischen Mann und Frau ist das ja oft so. Man bewundert immer das, was man selber nicht hat. Aber ich glaube, so unter guten Freunden, also unter gleichgeschlechtlichen Freundschaften auch gerade, ist es doch oft so, dass man den anderen deshalb mag, weil man erkennt in ihm etwas, was einen selbst auch kennzeichnet. Das kann so die soziale Herkunft sein, vielleicht die gleiche Ausbildung, die gleiche Überzeugung. Im Moment diskutiert man ja auch gerne. Im Gebet wurde auch das Thema Migration nochmal angesprochen. Das Thema Covid wäre noch so ein Thema. Und da finden sich auch immer Typen, die ähnliche Meinung dazu haben. Und man hat dann eine gemeinsame Front gegen andere, die das vielleicht lockerer oder ernster betrachten, die das anders sehen. Und ich meine, dass es gut ist, solche Freunde zu haben, die mit denen man übereinstimmt in Dingen, weil man Ähnlichkeiten zueinander entdeckt. Was heißt das nun praktisch für unser Leben? Und ich möchte meine Andacht heute, meine Predigt heute gerne aufbauen, gliedern in zwei Teile. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, ob wir Freundschaften unter Christen auch suchen sollten, auch innerhalb der Gemeinde, welche Möglichkeiten, aber auch welche Grenzen oft dort bestehen. Und das andere, manchmal etwas pikante Thema, Freundschaften mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht oder auch entschiedenermaßen dauerhaft nicht Christen werden wollen. Solche Freunde, Ruth, haben wir ja auch, die sagen, nee, hör mir auf, und du fängst immer wieder davon an. Ist das für mein Leben gut und richtig? Gibt es in der Bibel Aufforderung, auch mit diesen Menschen Freundschaft zu pflegen? Soll ich das vielleicht gerade tun? Oder soll ich mich mehr an meine Gruppe halten, die auch an Menschen, die auch wiedergeborene Christen sind? Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Und dass wir als Christen, und ich möchte auch damit anfangen, Freundschaft unter Christen zu pflegen, dass wir als Christen einen Leib bilden und eine Gemeinschaft haben, ist keine Sollensvorschrift, sondern das ist eine Seinsbestimmung. Das ist so. Wir sind ein Leib, ob wir wollen oder nicht. Wir können natürlich diesem Charakter des Leibes auch entfliehen und sagen, ich gehe da gerne sonntags mal hin und die Leute sind irgendwie auch ganz okay, aber hier zwei Verse dann dazu. Aber viel habe ich mit denen eigentlich sonst nicht am Hut, denn wir ticken auch anders und leben möglicherweise auch in ganz verschiedenen Welten. Nein, die Bibel sagt, ihr seid ein Leib. Und die Frage ist, was kann ich eben tun, um diesem Leib auch Ausdruck zu verleihen? Ich bin ein Teil des Ganzen. Und selbst dann, wenn ich gar nicht in eine Gemeinde gehe, weil ich vielleicht als Student irgendwo in einer Stadt bin, wo keine vernünftige christliche Gemeinde in der Nähe ist, in den größeren Städten ist das aber oft der Fall, trotzdem kann ich sagen, ich gehöre trotzdem dazu, weil ich durch das Blut Jesu Christi ein Kind Gottes geworden bin. Als Kind Gottes gehöre ich nun mal zwangsweise zu dem großen Leib. Und das ist deine Verantwortung, auch dann danach zu leben und dir die Frage zu stellen, kannst und willst du dauerhaft isoliert leben oder dich doch mit Menschen zusammenfinden, die mit dir gemeinsam etwas teilen. Denn in dem Wort Gemeinde steckt das Wort Gemeinschaft, etwas miteinander gemein haben, Gemeinsamkeit. Und diese Art von Gemeinsamkeit bedeutet, dass wir unseren Glauben miteinander bekennen und ihn zumindest am Sonntag, aber möglichst auch alltags, auch miteinander leben. Also diesem Glauben miteinander Ausdruck zu verleihen. Und wenn ich das tue, kann ich das auf eine intensive Art tun. Ich kann aber auch gerade in einer Gemeinde mich da so ein bisschen dezent zurückziehen. Wir sind ja auch alle verschiedene Charaktere. Bei euch in Issum, bei uns in Neukirchen-Flüen auch nicht anders. Verschiedene Typen, verschiedene Charaktere. Und ich kann natürlich auch so eine Gemeinschaft-Light-Version fahren und sagen, naja, ich lasse den anderen jetzt nicht so intensiv in mein Herz da hineingucken. Ich muss ja nicht alles miteinander teilen. Ich bin am Sonntag auch nett zu den Leuten, also wir begrüßen uns herzlich, fragen auch mal nach, wie es uns dann geht. Aber ich muss ja dem anderen nicht allzu viel von mir preisgeben. Wenn man das machen will, gut, ja. Aber ihr merkt schon, Jesus hat sich, als er seine Gemeinde gründete, und Paulus erklärt das ja so mit seinen Worten, schon ein bisschen mehr auch dabei gedacht. Dass Gemeinde nicht nur ein etwas Oberflächliches bleibt, sondern wenn wir schon ein gemeinsames Fundament haben, und dieses Fundament ist sehr, ja, wie soll ich das ausdrücken? Es ist sehr massiv und existenziell und es ist herausfordernd, nämlich dass ich als Mensch mit meinem Sein, mit meiner Persönlichkeit vor Gott eigentlich so nicht bestehen kann, sondern Erlösung brauche. Und die Veränderung, die der Heilige Geist in meinem Leben schafft, macht mich zu einem anderen und neuen Menschen. Und wenn ich das bei dir auch entdecke, dann sollte ich doch eigentlich mich darüber freuen. Weil das, was mich mit anderen Christen verbindet, ist doch viel stärker als vielleicht das politische oder Hobbyinteresse, was mich mit irgendeinem anderen aus meiner Straße verbindet, mit dem ich über dem Gartenzaun dann nur plaudere. Und ich sage das deshalb, weil ich euch dazu ermutigen möchte, Gemeinde auch organisch zu leben. Und das geht aus 1. Korinther 12, aus 14, nee, 12 und Römer 12 und auch aus dem Gedanken des Abendmahls geht das ja auch hervor mit diesem einen Leibe. Und wie lebe ich das am besten? Ja, das weißt du natürlich selbst auch, dass es darauf ankommt, dem anderen gegenüber Respekt und Aufmerksamkeit zu zollen und auch mal zu fragen neben dir. Und ich glaube, dass es bei euch sicherlich gut funktioniert. Ich habe immer so den Eindruck, dass hier eine sehr herzliche Stimmung ist. Hier ist eine gute Mischung von Jung und Alt. Und irgendwie scheint das so mit den Absprachen und in der Vorbereitung und so alles entspannt und harmonisch und eingespielt zu wirken. Aber man guckt ja nie immer so ganz hinter die Kulissen. Das heißt, ein Mindestmaß an Gemeinsamkeit und Gemeinschaft liegt doch daran, den anderen auch mal zu fragen, wie es ihm geht und wie ich ihm dienen kann und ob ich vielleicht ein Gebetsanliegen mit ihm teilen kann. Und ein Punkt wäre beispielsweise auch, ich will das gar nicht vertiefen, aber sowas wie Gastfreundschaft. Nicht nur mein Herz, sondern vielleicht auch die Tür meines Hauses zu öffnen und noch einen Tisch mehr oder einen Stuhl oder einen Teller mehr an den Tisch zu stellen und den anderen eben damit wertzuschätzen. Und manchmal ergeben sich dann aus diesen Gemeinsamkeiten, die erstmal noch nichts mit Freundschaft zu tun haben, sondern eigentlich im Moment nur mit Respekt und Aufmerksamkeit und Verbindlichkeit. Aber manchmal ergeben sich aus diesen Verbindungen auch echte Freundschaften. Und diese Freundschaften sind tiefer als gut gemeinte, in der Gemeinde gelebte Aufmerksamkeiten. Denn das Kennzeichen der Freundschaften liegt darin, dass wir mehr einander zuhören, dass wir einander vertrauen und einander im Glauben stärken. Auf dem nächsten Chart können wir das nächste Bild einspielen. Auf dem nächsten Bild sieht man das Ganze. Ich habe das hier mal etwas fetter gemacht. Freunde stärken einander ihre Hände in Gott. Ich weiß doch, das hört sich immer komisch an, so die Älteren unter uns kennen noch den Begriff Zweierschaft. Ja, Ralf, du kennst das sicherlich auch, gibt's im Ruhrgebiet genauso. So aus den 80er, 90er Jahren entstand das, aus so Jüngerschaftskursen, Zweierschaft. Und das ist eine schöne Sache eigentlich, wenn sich zwei Schwestern, zwei Brüder miteinander eins werden, einander vertrauen und einander ihre Gebetsanliegen nennen und ihre emotionalen und mentalen Bedürfnisse miteinander teilen. Der Stress und das Mobbing am Arbeitsplatz, der Zoff in der Schule, die nicht bestandene Klausur an der Uni, die Schwierigkeiten mit den Kindern, mit dem Ehepartner, miteinander teilen, füreinander beten, füreinander da sein. Wenn nicht, wer? Oder so wie Jonathan und David das vorgelebt haben, so wie wir es bei ihnen beiden abgucken können, so sollen diese beiden Männer für uns hier auch ein Vorbild sein. Miteinander beten, miteinander dienen und tiefe Gemeinschaft pflegen. Und zwar sollte diese Gemeinschaft auch gepflegt werden, ja, wenn der andere vielleicht nicht mehr so ein starkes Image hat. Guck mal, der Apostel Paulus ist auch wieder ein gutes Beispiel. Er war total begehrt und berühmt und hat Gemeinden aufgebaut mit dem Segelboot von Ephesus nach Korinth und Rom und Meerenge hier und hatte Freunde. Und er hat immer so zwei Freunde gehabt, die nah bei ihm waren. Klar, das waren in erster Linie natürlich Lukas und Timotheus, die ganz am Ende, der zweite Timotheusbrief spricht ja darüber, noch zu ihm gehalten hatten. Es waren so die beiden einzigen noch, die bei ihm waren. Aber es gab noch ein Ehepaar, über das spricht man irgendwie kaum, weil die so wenig populär sind in der christlichen Szene, Aquila und Priscilla. Wenn man mal das Leben sich der beiden anguckt, die haben nicht besonders, wie sagt man heute, performt, wegen ihrer, dass sie biblische Bücher etwa geschrieben haben oder wichtige geistliche Ausführungen gemacht haben, vielleicht bei Apollos damals noch, sondern sie haben einfach ihre Hütte, ihre Werkstatt für Segel- und Tuchstoffe oder was sie so hatten zur Verfügung gestellt, damit Paulus die Gelegenheit hatte, dort eine Gemeinde aufzubauen. Sie waren immer bei ihm und sie haben irgendwie seinen Dienst so mitgeteilt. Und am Ende des zweiten Timotheusbriefs lässt er sie ausdrücklich grüßen. Gibt so 7, 8 Stellen. Das wäre fast schon wieder Inhalt für eine weitere Predigt. Freunde, die zu ihm stehen oder die zu dir auch stehen, selbst wenn dein Stern beginnt zu sinken. Bei Paulus, er wartete in Rom auf sein Ende, war in Haft. Das waren so die letzten Gedanken, die ihm durch den Kopf gingen. Das bedeutet Freundschaft unter Christen. Ich gucke immer. Können wir das nächste Chart nochmal einspielen? Ich habe mir hier so kleine Vermerke immer gemacht. Die Punkte 4 und 5. Wir wollten ja immer gucken, welcher dieser Kriterien jetzt praktisch für uns wichtig ist. Freundschaft macht erfinderisch und beweist sich in der Not. Freunde verteidigen einander und nehmen einander in Schutz. Paulus und seine Freunde. Und jetzt, wenn man das nochmal noch weiter vertieft und sagt, naja, wie weit kann ich denn jetzt gehen, wenn ich echte Freunde habe, die auch gläubig sind und die auch mit mir in die Gemeinde gehen. Wie weit kann ich deren Freundschaft ausnutzen? Oder was bewahrt mich davor, dass ich diese Freundschaft einseitig ausnutze oder dass ich mich vielleicht auch auf ein schwieriges Terrain bewege? Ich habe lange überlegt, wie ich das so ausdrücken soll, auch mit dem Risiko, vielleicht missverstanden zu werden, aber ich will das trotzdem mal hier in den Raum werfen. So eine Gemeinde ist organisch, eine Gemeinschaft wird getragen durch das gemeinsame Fundament Jesus Christus, unseres Glaubens. Aber weil wir eine soziale Einrichtungen sind, weil wir Menschen sind, bilden sich in Gemeinden ja auch immer Hierarchien aus. Gut, Paulus selber sagt, nutzt eure Gaben und übt eure Funktionen aus, die Glieder eines Leibes, Nase, Mund, Ohr und Hand und Fuß. Aber die Leute unter euch, die in der Gemeindeverantwortung stehen, die Älteste sind oder die im Verkündigungsdienst stehen, die haben, auf die guckt man ja immer besonders, auch auf deren Lebensstil. Welche Fehler machen die vielleicht? Ist das authentisch, wie die leben? Sind das wirklich echte Christen? Und jetzt stell dir vor, du hast so ein richtiges Problem, was dich psychisch so richtig unter Druck setzt. Vielleicht eine Ehekrise, finanziell mit deinem Eigenheim, die Verbindlichkeiten, die Bank, deine Arbeitsstelle, der Stress mit deinen Kindern. Ja, und dann merkst du, du würdest das gerne auch mit deinen Gemeindeleuten, Freunden auch miteinander tragen. Das wäre schön, wenn das so ginge. Und ich bin überzeugt davon, dass das in den Urgemeinden auch tatsächlich der Fall war. Aber es kann immer auch passieren, dass es dann heißt, siehste, du bist vielleicht 60 Jahre alt und hast vielleicht 2, 3 junge Männer, junge Frauen, die Anfang 20 sind, so als Vorbild mit aufgebaut und hast dafür gesorgt, dass sie mit in die Verantwortung kommen, in die Gemeinde. Und dann sehen sie bei dir, muss mich jetzt vorsichtig ausdrücken, dass du vielleicht gescheitert bist im Glauben. Kannst du dir das erlauben? Könntest du sagen, doch, die Bibel nimmt auch gescheiterte Menschen auf und die Bibel ist voll von Menschen, die gescheitert sind. Ne? Johannes der Täufer, der am Ende so ein schweres Los tragen musste. Der Timotheus sicherlich, der schwächlicher Gemeindeleiter war und letztendlich von Paulus immer Support brauchte. Und auch viele andere Menschen selbst im Alten Testament, wenn wir an Gideon denken. Und trotzdem bleibt aber auch hier in uns, in so einer Gemeinschaft, dann immer etwas zurück. Und deswegen, ich sage das mal vorsichtig, manchmal ist es auch gut, bestimmte Dinge nicht mit allen Menschen gleichzeitig zu teilen. Es ist gut, den einen oder anderen festen und entschiedenen Freund zu haben. Ich habe das auch erlebt in meiner Zeit so zwischen 25 und 30 Jahre, wo ich sagte, naja, da gab's Dinge und ich hatte auch schon so erste Verantwortung in der Gemeinde übernommen, aber da gab's dann Dinge, die liefen dann doch nicht so. Und dann hatte ich einen Freund, der lebt jetzt auch noch 20, 25 Jahre älter und den habe ich damit, ich bin dann zu ihm gegangen, habe ihm das geschildert und er war bereit, mit mir zu beten regelmäßig und dieses Thema mitzutragen, gesagt, du, wir gehen jetzt nicht mehr auf die Gemeinde raus, ich trage das eine Zeit lang mit für dich als Freund, aber ich erwarte von dir, dass du diese Sache für dich klärst. Und dann bin ich bereit, das zu tragen und dann müssen wir das nicht an die große Glocke hängen. Ich drücke das jetzt ein bisschen salopp aus, weil das alles 30 Jahre schon zurückliegt. Vielleicht, das war sicherlich gut. Es muss nicht jeder immer alles von dir wissen, was in deinen allertiefsten Herzenskammern ist. Ich will damit sagen, manchmal ist es gut, Freunde zu haben, die außerhalb deiner eigenen christlichen Gemeinde sind, zu denen du noch offener sein kannst. Wobei, Klammer zu, nicht falsch verstehen, es immer auch gut ist, innerhalb der Gemeinde auch tiefe seelische Bedürfnisse miteinander zu teilen. Ich denke, ihr versteht, dass das oft so ein Gleichgewichtsspiel ist zwischen meiner Verantwortung, die ich habe, wenn ich immer eine Vorbildrolle habe, und auf der anderen Seite persönliche Schwächen, die ich auch ertragen muss. Und die Wahrheit liegt sicherlich dort in der Mitte. Ich möchte zu einem anderen Punkt kommen, nämlich wie sieht's aus, wenn ich mit Menschen Kontakt habe, die Jesus noch nicht kennen. Und die Welt ist voll. Du hast deinen Studienplatz, du hast deine Arbeitsstelle, du hast deine Nachbarschaft, du hast vielleicht noch den Volleyballclub oder bist irgendwie im Feuerwehrverband noch tätig, was auch immer man macht. Wenn da überhaupt Zeit für ist, wenn du hier aktiv bist, bleibt ja oft wenig Zeit. Und dabei bin ich irgendwie schon gleich beim Thema. Natürlich ist es gut, auch bis zu einem gewissen Rahmen Freundschaften zu pflegen mit Menschen, die Gott noch nicht kennen. Manchmal ist es gut, aus dem christlichen Ghetto herauszukommen. Es gibt ja letztendlich zwei Pole oder zwei Extreme, die man vielleicht meiden sollte. Das eine ist, ich fühle mich kuschelig und warm und geborgen in der Gemeinschaft mit Christen, die meinen Glauben teilen. Da muss ich mich nicht verstellen, da muss ich nicht lang über Errettung, Erlösung und Dienst und Hingabe überzeugend reden, denn die Leute, wir teilen ja dasselbe Fundament, da muss ich niemanden mehr überzeugen. Und die Leute draußen, die noch nicht Christen sind, mit denen kann man zweimal sprechen, aber die verunreinigen mich vielleicht, mit denen will ich eigentlich privat gar nicht so viel zu tun haben. Ich bleibe am liebsten in meiner sozialen Gruppe. Das wäre das eine Extrem. Ich will das jetzt nicht so verteufeln. Das ist ja auch in Ordnung, wenn jemand sich dazu entschließt, dabei zu bleiben. Und das andere Extrem ist, da muss man auch aufpassen, dass man sagt, ach, Freunde, gläubig oder nicht. Also ich habe da eine Lerngruppe an der Uni. Ich restauriere mit ein paar Kumpels so alte Straßenbahnen im Ruhrgebiet von der Bogestra. Wir sind da am Schweißen, am Lackieren. Ob die Leute da katholisch ist, der eine macht einen auf Buddhist, darüber reden wir gar nicht. Wir haben auch Spaß und trinken mal ein Gläschen miteinander. Ich will damit sagen, du gehst dann auf in der Welt. Du wirst auch nicht mal unterscheidbar. Und letztendlich tust du deinem Glaubensleben auch Gewalt an. Wenn keiner mehr spürt, dass du anders bist und du schon längst deren Verhaltensmuster und Kommunikationsmuster angenommen hast. Beide Extreme, glaube ich, wären nicht gut. Können wir das nächste Chart einspielen? Heute brauchen wir Paulus recht oft, sagt ja auch, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. In welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und die Wahrheit scheint dort zu liegen, wo wir beide Extreme, das Extrem des Abschottens in die christliche Innerlichkeit einerseits und auf der anderen Seite das totale Aufgehen in der Welt, ja, wo wir das miteinander in Einklang versuchen zu bringen. Keiner von euch würde wahrscheinlich daran zweifeln, dass es immer okay ist, irgendwo auch mit Leuten, mit denen ich nicht eng befreundet sind, wenigstens Zeugnis zu geben. Wir haben immer mit Leuten zu tun am Arbeitsplatz, Nachbarn in der Schule und wir möchten klar, dass sie zum Glauben kommen. Aber die Gefahr ist, dass wir manchmal meinen, das soll möglichst aus der Distanz geschehen. Und dann trauen wir uns manchmal, so eine Art Guerilla-Evangelium zu schießen. Wir sagen, ah, da hatte ich jetzt mal so Gelegenheit. Wir standen am Gartenzaun und sprachen darüber, dass der Rasenmäher kaputt geht und nur so chinesische Teile, das hält alles nicht mehr. Und dann kamen wir überhaupt über Vergänglichkeit zu sprechen und Todesfall in der Familie. Und dann konnte ich dem jetzt auch mal das Evangelium bringen. Da habe ich dem auch gesagt, dass. Und auch das ist richtig. Wir sehen das auf dem nächsten Chart, wenn wir nochmal weiterklicken können. Betet. Wir müssen noch mal Paulus bemühen. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen nämlich immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Das meine ich damit. Das ist so eine Grundbedingung. Wir sollten immer mal wieder Gelegenheit ergreifen. Aber ihr merkt schon, weil ich so ein bisschen ironisch darüber spreche, dass es auch andere, tiefere Möglichkeiten gibt, meinen Glauben zu bekennen, als nur so schnell aus dem Hinterhalt, aus dem Rückhalt, mal eben schnell so ein paar Sätze zu sagen. Das ist gut, das zu tun, auch die Bereitschaft zu haben, aber es geht sicherlich auch mehr. Und dann seht ihr hier auf diesem Chart in Vers 6, eure Worte sollen so sein wie Salzgebäck. Ja, Salzgebäck. Du musst mal gucken, wenn du abends wieder auf einer Feier bist. Du hast vielleicht Salzstangen und du hast Chips und sowas und die schmecken pikant. Und du schaffst es nicht, nur einen zu nehmen. Ja, wenn man dabei bist oder sitzt abends gemütlich vorm Kamin oder guckst fern und du hast dann, ich mache das auch gerne dann. Dann mache ich eine Tüte Chips aus. Meine Frau sagt, hör auf, wenn die da stehen, esse ich zu viel davon. Das geht mir dann auch so. Aber man schafft es nicht, nur einen zu nehmen. Und man würde gerne die ganze Packung leer machen. Und die ist auch oft am Abend dann leer. Und deine Worte, die du gebrauchst, um mit Menschen zu reden, die sollen auch so sein wie so Salzstückchen. Mach den anderen neugierig. So wie Philippus bei Nathanael in Johannes 1, ne, wo dann sagt, hör mal, wen hast du da getroffen? Jemanden, über den das Alte Testament berichtet hat, so über Mose und die Propheten und die Erfüllung. Ja, der kommt aus Nazareth. Jetzt hör mir auf mit Nazareth. Was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Was sagt Philippus? Der sagt nicht, jetzt hör aber auf, du weißt wieder alles besser. Er sagt, komm mit, komm und sieh. Das ist so ein, es gab auch mal ein Lied, Komm und sieh, einen alten Choral, so ein altes Lied aus den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren. Das sagt Philippus zu Nathanael, neugierig machen, mit der duftenden Currywurst an der Gruppe vorbeigehen und Appetit machen. Ja. Und dazu braucht man jetzt auch keinen Bibelschulabschluss. Und das geht über die Art und Weise, wie wir leben und über unseren Glauben reden. Und am besten geht das über persönliche Beziehungen, weil du dich dann einlässt auf eine Beziehung mit deinen Nachbarn oder Arbeitskollegen und auch bei Jesus, der auch unser Freund ist, das haben wir gesungen, ging es immer um den Menschen. Wir sehen das auf dem nächsten Chart. Wir haben in gewisser Weise kulturelle Grenzen zu unseren Menschen, die noch nicht glauben. Klar, sie haben, und ihnen fehlt vielleicht eine Hoffnung auf das ewige Leben und sie haben ein anderes Wertefundament. Aber wie wäre es, wenn du schaffen würdest, mit anderen eine Beziehung einzugehen? Vielleicht bist du ja die Einzige, der liest vielleicht seine Bibel nicht oder er hat gar keine und du schenkst ihm eine, aber vielleicht bist du die Bibel, die er liest. Das hat Bill Heibels mal gesagt. Du bist vielleicht die einzige Bibel, die dein Freund liest. Weil er an deinem Leben, ich bin dann auch immer schockiert, weil ich sage, Mensch, wie habe ich mich da heute wieder verhalten? Die Sprüche, die ich da rausgehauen habe, ich wollte doch eigentlich als Christenzeugnis sein. Mir gelingt das auch nicht immer so gut. Aber wenn du die einzige Bibel bist, Paulus sagte immer, ihr seid ein Brief Christi, gelesen von den Menschen, dann versuch danach zu leben. Und wenn du dich dazu entschließt, vielleicht sehen wir das auf der, Rudi, auf der nächsten Folie. Zu einem deiner Schulkollegen oder Studienfreunden Freundschaft aufzubauen, weil du spürst, dass dort ein guter Draht entstehen könnte, dann tu das, wie hier dargestellt, Merkmal 2, dann wirklich dauerhaft. Die Menschen, die nicht Christen sind, du weißt genau, was sie an dir schätzen. Sie schätzen von dir eine gewisse Verbindlichkeit, eine gewisse Empathie, da kommen wir gleich auch zu, aber auch, dass du dauerhaft dranbleibst und dass du Zeit investierst und dass du dich darauf einlässt, mit ihnen etwas zu unternehmen. Guck mal, du verbringst auch viel Zeit vielleicht hier in der Gemeinde, Dienste, dann wird was vorbereitet, dann Workshop, dann kommt Pastor Louis, ein Gesprächskreis, seelsorgerlich, dann Pfadfinder und Wölflinge, dann mit Jugendlichen. Und du könntest eigentlich, ich übertreibe jetzt mal etwas, jeden Tag etwas für die Gemeinde tun. Und man kann sich in Ruhe hier treffen, dann macht man eine gemeinsame Aktion am Weihnachtsmarkt, am Stand. Aber wenn du das mal zu Ende denkst, konsequent diesen Gedanken, dann bleibt ja irgendwie, bleiben vielleicht im Zweifel nur wenige Abende, mit denen du dich mit deinen beiden Kolleginnen aus deinem Büro triffst. Jetzt nicht nur um zu shoppen und irgendwie einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu trinken, sondern vielleicht mit Einzelnen erst einmal, um sie für dich oder für den Glauben auch zu gewinnen. Warum sollen wir immer alles unter uns Christen machen? Wenn du gerne, wenn du gerne Fußball spielst, ja gut, es gibt jetzt keine richtigen, vermute ich mal, christlichen Fußballvereine, aber es gibt oft christliche Organisationen, wo Christen untereinander sind, aber ich kann natürlich meine Freizeit, ich sage das mal etwas provokant, auch mit Nichtchristen verbringen, wenn ich ein bestimmtes Hobby habe, ein bestimmtes Hobby pflege. Und wenn es nur ein Sport ist, aber dort habe ich die Möglichkeit, Leute zu treffen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich kann versuchen, das auszuüben. Also das erste Merkmal, oder das erste Kriterium, sich Zeit zu nehmen. Und das Zweite ist, wenn du merkst, ich lade den anderen auch mal zu mir ein, ich koche ein leckeres Essen, wir reden mal darüber, ergibt sich sowieso immer die Gelegenheit, dass man irgendwann auch über den Glauben spricht. Denn du sprichst ja auch darüber, was machst du so am Sonntag? Ah, wir wollten eine Fahrradtour machen. Ruth und ich sind ja vor 3 Jahren umgezogen wieder in die Stadt, nach Düsseldorf, wo ich vorher Jahrzehnte gewohnt habe. Und dann triffst du natürlich in der Straße, das geht ja ruckzuck, dass man da mit Leuten ins Gespräch kommt und man redet, keine Parkplätze hier, hat jemand noch eine Garage, ich suche eine Garage, ein Auto schon verkauft. Und dann bist du sowieso schnell dran, da sagst du, Mensch, kommen Sie noch mal abends auf ein Glas Wein, Käseplatte mal zu uns und dann, ja gerne, toll, habe ich selten erlebt. Und dann bist du sowieso bei dem Thema. Aber ich will damit sagen, wir müssen aufpassen, dass wir keine Verkaufsgespräche führen. Es gibt auch unter den Evangelisten Verkäufer. Egal, ob die dir ein Produkt verkaufen oder den Glauben verkaufen, man kommt mit Argumenten. Und der andere spürt das nach einer Zeit. Na klar hat der mich eingeladen, aber der will mich in seine Gruppe holen. Die sind ja nicht doof, die sind ja geschult, die sind rhetorisch geschult und wollen mich in die Gemeinde holen. Das will ich nicht. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht mit der Tür ins Haus fällt. Und auch wenn das gelingen sollte, dass du über deinen Glauben auch nicht nur so sprichst, als wäre das das Allertollste, was dir passieren kann. Und seitdem du Christ bist, hast du nie wieder ein Problem gehabt. Das ist auch unglaubwürdig. Du würdest ja auch nicht, wenn du sagst, ja, ich will mir jetzt mal ein tolles Auto kaufen, eine tolle E-Klasse. Und der steht hier bei Mercedes, steht der immer und hochglanzlackiert. Du guckst ja auch, wie die Testberichte sind, ob die Motoren genauso zuverlässig sind, noch wie die alten, wie der Strich 8, ja, wo man noch Reparaturen machen konnte. Oder gehst du vielleicht doch lieber auf Fiat oder auf Kia, weil du sagst, ja, da habe ich mittlerweile eine mindestens genauso hohe Qualität. Du willst gucken, wie das Auto sich doch im Alltag macht. Und ich lerne das immer mal meiner Frau. Ich habe die Erfahrung gemacht, am besten klappt das immer, wenn man gar nicht so viel Theorie macht. Guck mal in Römer 3 und wir sind doch alle vor Gott schuldig und das ist so mit der Erbsünde. Guck mal hier die Taufe und die Wiedergeburt, sondern rede einfach davon, was dein Glaube dir praktisch bedeutet. Interesse haben und zuhören. Was der Glaube dir bedeutet. Ich komm gleich noch darauf im letzten Schritt. Es geht darum, Interesse zu haben, zuzuhören, ernst zu nehmen, dem anderen wirklich zu signalisieren, ich interessiere mich für dein Leben. Ich lehne dein Leben nicht grundsätzlich ab, weil dir eine bestimmte Grundbedingung fehlt, die existenziell ist, um überhaupt vor Gott gerecht zu sein. Das mag ja so sein, aber das kann der andere in dem Moment gar nicht nachvollziehen. Sondern interessiere dich einfach für sein Leben, für seine Kinder, für seinen Beruf, für seine Schwierigkeiten, die er vielleicht im Leben hat, wo er gerade eben auch dran kämpft, wo er gerade dran ist. Und dann achte auf die Signale, die er sendet und stell einfach Fragen, öffnende Fragen, offene Fragen, ohne alles dann schon besser zu wissen. Der andere hat irgendetwas, über das er gerne spricht, irgendein Hobby und versucht das geschickt rauszufinden, um auch weiterzukommen. Und das Dritte ist, ein anderer Punkt davon ist, dass du, diese Folie brauchten wir. Freunde lassen einander teilhaben an ihren persönlichen Dingen. Du kannst einerseits versuchen, mit einem theoretischen Konzept zu kommen. Manchmal ist das auch gut, wenn der andere schon ein bisschen weiter ist und will etwas verstehen aus der Bibel. Aber manchmal ist es auch gut zu sagen, ich lebe deshalb, weil ich jeden Tag oder immer wieder merke, dass Gott in mein Leben hineinspricht. Und ich muss immer sagen, du machst das immer besser als ich, weil du gute Erfahrungen gemacht hast wie Gott. Einmal der Autounfall und andere Dinge, wo du sagst, ich bin da eigentlich fast, ich hätte sterben können, ne? Mit meinen Kindern auf der Autobahn und in einen Unfall verwickelt und plötzlich kommt das Auto und hinter uns kommen alle Autos zum Stehen und es passiert einfach nichts. Und auch noch andere Dinge, wo man sagt, Wenn ich von dem anderen was erfahren und wissen will, wie er tickt und warum er noch nicht glaubt, dann ist ein guter Einstieg immer der, dass ich selbst etwas über mich erzähle und auch über meine Schwächen, die ich auch als Christ haben darf. Und dann darüber, wie Gott mir in meinen Schwächen aber hilft, wie er mich beschützt und bewahrt. Nicht jeder hat immer so eine Erfolgsstory auf Lager, die er dann loswerden kann, weil das Leben mancher von uns auch vielleicht gemächlicher und eingespielter läuft, wo einfach auch gar nicht mehr so viel passiert. Aber wenn du dich an diese Dinge erinnerst und dir die Frage stellst, was heißt das eigentlich praktisch im Glauben, dass ich glauben kann, ja, dann berichte einfach davon, weil das viel interessanter ist, zu gucken, was der große Gott im Himmel mit meinem Leben hier auf der Erde macht, als die ganze theologische Theorie. Die brauchen wir irgendwann vielleicht auch mal, aber nicht immer im Kontakt mit meinen Freunden, die Gott noch nicht kennen. Und ganz ehrlich, die Bibel ist voll von praktischen Dingen. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie gehe ich mit Partnerschaften um? Worauf kommt es im Leben an? Weisheit, Kommunikationsregeln, Verhalten in der Ehe. Die Bibel ist voll von ethischen Handlungsanweisungen. Und dann dem anderen zu sagen, was bedeutet das aber jetzt für mich? Das ist die große Kunst. Und du wirst merken, die Leute werden sagen, ja, der Bernd oder ja, die Ute oder die Maria, finde ich toll, glaubt da, die ist auch in so einer Gemeinde, ich finde, das wäre nicht so mein Ding, aber ich merke immer, wenn ich mit ihr spreche, sie bietet mir sogar an, für mich zu beten, das finde ich toll, da betet einer für mich, das ist auch oft so ein schöner Zugang. Und du gewinnst einfach das Vertrauen dieser Menschen und darauf soll es eben ankommen. Ankommen darauf, oder es sollte darauf ankommen, dass letztendlich du doch ein Brief Christi bist, der von anderen gelesen wird. Und ich möchte dich dazu ermuntern, einfach dein Herz und deine Kammer deines Herzens, dein Leben, etwas aus deinem Leben und vielleicht auch dein Haus zu öffnen. Ich denke immer daran, ich habe früher immer mit als Heinz und Ellen noch in unserer Gemeinde waren, haben wir immer über Jim Peters gesprochen, der Begründer der Navigatoren. Er hat ein schönes Buch geschrieben darüber, dass man Menschen da gewinnt, indem wir die einfach an unserem praktischen Leben teilhaben lassen und nicht, dass wir sie einfach nur mit Theorie zuschütten. Ich muss auf die Uhr gucken. Als letzten Punkt möchte ich aber trotzdem noch ansprechen, dass es auch manchmal Grenzen gibt, die wir ziehen müssen. Wir haben ja gesehen, es gibt Christen, die sich von der Welt abschotten und sich nur unter Christen aufhalten. Und es gibt das andere Extrem, wo die Freundschaft mit Nichtchristen so ernst genommen wird, dass du gar keinen Unterschied mehr merkst und spürst. Vielleicht mal die, und jetzt nochmal die nächste Folie. Jakobus schreibt darüber: Wie erbärmlich vergeltet ihr Gottes Treue? Ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft mit Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Und auch hier, ich lese es jetzt nicht nochmal vor, im Alten Testament eine ähnliche Ermahnung. Das, was besonders wichtig ist im Alten, auch für uns Christen gilt, wird im Neuen ja immer nochmal erwähnt, wie bei den wichtigsten 10 Geboten, 9 von 10 Geboten werden ja im Neuen Testament auch nochmal erwähnt, außer das mit dem Sabbat. Aber hier ist es auch so, das Volk Israel sollte sich immer reinhalten, abgrenzen und absondern und sich mit den Völkern der Welt eben nicht mischen. Ich darf das hier nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn ich jetzt so viel Werbung dafür mache, mit anderen Menschen mich zu treffen, die Gott noch nicht kennen. Und deswegen müssen wir gucken, denn es gibt eine feine Grenze zwischen der Freundschaft mit Nichtchristen und der Freundschaft der Welt. Der Mensch ist wichtig, aber nie so wichtig, dass die Freundschaft mit Menschen ist nie so wichtig, dass wir unsere Beziehung zu unserem Herrn aufs Spiel setzen können. Jesus hat uns das übrigens auch vorgelebt. Manchmal, er hat auch Beziehungen zu Menschen gesucht, aber manchmal hat er auch schon mal eine klare Abgrenzung gemacht. Gehe hinter mich, Satan, ja, hat er zu seinen engeren Freunden gesagt, wenn ihm irgendwas nicht passte. Jesus war immer letztendlich, hatte einen Auftrag, war verpflichtet, den Willen seines Vaters zu tun. Und du musst ehrlich sein, ob du nicht manchmal merkst, dass die Menschen dieser Welt dich vielleicht doch mehr prägen, als dir recht ist, als dir lieb ist. Und wenn du ihre Verhaltensweisen schon so stark übernommen hast, dass du merkst, ich muss eigentlich raus, cut, ich muss gehen. Da muss man die Notbremse ziehen. Und du merkst das daran, ob vielleicht dein Gebetsleben nicht mehr so in Ordnung ist. Oder ob du gemeinsam über unwürdige Dinge lachst und Späßchen machst, so wie Lot damals, der im Tore Sodoms saß, wo man sagt, naja, der ist doch einer, der hier auch nur Witzchen macht und Scherz treibt. Wie schaffst du es immer, auch wenn du dich mit Nichtchristen einlässt, deine Rolle als Christ immer zu spielen und auch manchmal Stopp zu sagen oder als Korrektiv eben einzuwirken? Wenn dir das nicht mehr gelingt, dann ist es tatsächlich auch gut zu gehen und zu sagen, ich muss das hier eine Zeit lang unterbrechen. Prägst du die Menschen in deiner Umgebung, dann ist es gut, oder prägen sie dich, dann wird Zeit eben nachzugucken und zu beenden. Vielleicht springen wir auf die letzte oder vielleicht eine weiter. Vielleicht nochmal auf die 14 zurück. Nimm dir Zeit für die Menschen, sei echt, verquere keine Verkaufsgespräche, zeige Interesse und erkenne auch, wo du eine Grenze ziehen willst. Und bei Jesus war das gut, auf der nächsten Folie, Rudi, dann noch am Ende, Folie 15. Jesus war gütig und freundlich und hatte Mitleid. Zweitens, Jesus war stets der Wahrheit verpflichtet und er machte keine Kompromisse. Wir sollen den Menschen nicht vor den Kopf stoßen, aber letztendlich auch keine Kompromisse machen. Und als dritten Punkt, er hielt seine Identität bei. Auch Satan in der Wüste konnte ihn nicht erschüttern. Und am Ende, Jesus hatte auch ganz enge Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes gehörten dazu. Aber seine allerengsten Freunde, mit denen er sein persönliches Leid teilte, die hatte er wirklich nur ganz für sich alleine, und denen hat er letztendlich seine tiefste Loyalität auch gezeigt. Und das sollten wir letztendlich auch tun. Und Rat ist immer, im Zweifel deine engsten und tiefsten Gefährten, ist gut, wenn sie auch Christen sind, weil sie dich im Glauben stärken können. Möge Gott sein Wort segnen in unserem Alltag, an unseren Herzen. Amen.